Osten begrüßt heute Kaspar Kopetti. Kaspar ist Executive Co-Chairman des Schweizer Sportartikelunternehmens On, das er 2010 zusammen mit Olivier Bernard und David Allemann gründete. On erzielt inzwischen über 2 Milliarden Schweizer Franken Umsatz, gehört zu den Top 3 Laufschuhmarken der Welt und ist an der New Yorker Börse gelistet. Vor On war Kaspar als Managing Partner der Werbeagentur Young & Rubicam und als Berater für McKinsey tätig. Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen. Dort promovierte er auch zum Thema Sportsponsoring. Kaspar ist nicht nur begeisterter Läufer, sondern liebt auch das Snowboardfahren und das Surfen. Mit seiner Familie lebt er im Engadin. Kaspar, ich freue mich unheimlich, dich heute hier in unserem Podcast begrüßen zu können. Ich starte mit unserer üblichen Anfangsfrage. Hast du eine Lieblingsmarke, die nicht On ist?
Ja, ich bin natürlich schon auch so ein Apple-Kind. Ich hatte meinen ersten Apple, das war der 512er. Da war ich noch in der Primarschule und habe da den ganzen Weg gemacht, die ganze Leidensgeschichte, als die dann auch mal nicht mehr so gut waren. Bin immer treu geblieben und wünschte mir, dass sie wären heute noch ein bisschen innovativer, aber die Begeisterung für die Marke ist geblieben.
Hast du ein Lieblingsprodukt?
Ich fahre jetzt seit geraumer Zeit diese Corua Snowboards. Das ist so ziemlich ein Gegentrend zu was vielleicht sonst im Marketing passiert. Also die Boards sehen alle genau gleich aus. Die sind weiß mit einer roten Base. Die sind eigentlich so gemacht, dass sie ein bisschen vom Surfen inspiriert sind. Und so der Ansatz oder die Philosophie ist, mach dir deinen eigenen Shape. Es hat auch so ein kleines Symbol von einer Stichsäge da dran. Und man kann da auch wunderbar was drauf malen. Habe ich zwar noch nie gemacht, aber das hat mich irgendwie inspiriert, nicht so ein fertiges Produkt zu fahren. Ja, bin ein Riesenfan und habe sicher auch schon 50 Mal weiterverkauft.
Du bist ja ein Marketing-Guy durch und durch. Hast in einer Werbeagentur gearbeitet, warst beim McKinsey, hast jetzt mit On eine faszinierende Marke mit aufgebaut und hast ja auch im Marketing promoviert. Wenn du jetzt mal die Rolle einnimmst als Kunde, als Konsument, gibt es da irgendein Ereignis in deinem Kunden-Konsumentenleben, wo du sagst, so geht's überhaupt nicht?
Ja, die Situation gibt's gerade aktuell. Ich bin ja ein großer Audi-Fan auch. Und die Liebe zur Marke und zum Design wird arg strapaziert durch das digitale Nichterlebnis, das sie bieten. Weil im Prinzip ist heute ein Auto ja häufig ein fahrender Computer. Und Audi ist ein fahrender Computer ohne Schnittstelle. Also das müsste funktionieren wie ein iPhone, tut es aber nicht.
Hast du einen Leitspruch, welcher dein Leben prägt?
Habe ich so nicht. Ich habe sicher so ein paar Grundthemen, die mich leiten und motivieren. Und ganz im Kern ist es eigentlich Freiheitsgrade und Gestaltungsmöglichkeiten. Besitztum interessiert mich nicht. Ich schaue mir immer an, was sind die Erlebnisse? Also quasi Erlebnis pro investierte Zeiteinheit oder Geld wäre wahrscheinlich die Messgröße, die mich am besten beschreibt.
Wir kennen uns ja seit über 25 Jahren und das erste Mal bin ich dir begegnet auf dem Corvatsch. Und ich denke, ich habe da was erlebt, was deine Persönlichkeit prägt. Ich saß ja da harmlos, nichts ahnend, im Restaurant am Berg mit meiner Familie und dann sprach mich ein Student von der Seite an und meinte, er möchte bei mir promovieren. Und mein Eindruck ist, ich habe ja dein Leben verfolgen dürfen, von McKinsey bis jetzt hin zu On, das schafft dir deine Chance selber. Ein zentrales Lebensmotto von dir ist.
Ich hatte eigentlich fast keine andere Chance, weil ich musste die Chance ergreifen, als sie sich präsentiert hat, weil ich hatte dir schon zweimal geschrieben und hatte keine Antwort erhalten. Und ja, das hat schon Mut gebraucht, dich da anzusprechen. Du warst da im Urlaub. Aber ich war natürlich auch in einer guten Stimmung, weil wir waren da am Snowboardfahren. Und ich glaube, das ist heute noch so. Ich habe auch jetzt die Möglichkeit, dass ich häufig beim Sport machen nachdenken darf. Über den Winter bin ich oft in den Bergen mit meiner Familie und gehe vielleicht 2-3 Tage in der Woche ins Büro. Meine effizientesten Tage sind die, an denen ich auf den Berg gehe. Da höre ich dann auch allein, weil am Dienstag um 11 gehen dann die meisten Leute nicht unbedingt Snowboard fahren. Dann fahre ich wie ein Bekloppter, würde man sagen, runter und mache dann 3 Telefonate auf dem Weg wieder hoch. Und all die Sachen, die man gerne vor sich hinschiebt, die müssen dann in diese Gondelfahrt passen. Und gleichzeitig bin ich in einer guten, angeregten Stimmung und dann fließt es einfach.
Peter Drucker oder Jim Collins?
Jim Collins. Wir durften ihn kennenlernen und mit ihm arbeiten und hatte tiefe Erwartungen, weil ich jetzt so an diese Management-Literatur-Hypes nicht so glaube. Meistens liest man die Zusammenfassung und weiß alles, was dann auf den nächsten 500 Seiten steht. Aber Jim Collins hat mich schon echt beeindruckt, weil er es geschafft hat, aus unserem Team innerhalb 8 Stunden die Essenz von was On ist und weshalb wir bisher erfolgreich sein durften, herauszupressen.
Hast du irgendein Lieblingsbuch, was du jedem Menschen ans Herz legen würdest?
Also mein Lieblingsbuch ist Barbarian Days. Das ist eine Biografie von einem Journalisten, der ist heute beim New Yorker. Also er kann ziemlich gut schreiben, aber sein ganzes Leben, seine ganze Biografie ist vom Surfen und von der Faszination dafür geprägt. Ich kann mich nie so gut entspannen, wie wenn ich dieses Buch lese. Ist aber vielleicht nicht für alle.
Ja, das verstehe ich vollkommen. Mein Lieblingsbuch ist die Autobiografie von Dave Grohl, der ja der Schlagzeuger bei Nirvana war und jetzt selbst als Leadsänger ja, die Foo Fighters betreibt. Also auch sehr empfehlenswert. Vielleicht tauschen wir mal die Bücher.
Machen wir.
Ja. Hast du irgendeinen Lieblingsfilm?
Also mein Lieblingsfilm über lange Zeit war immer The Thomas Crown Affair. Und zwar nicht so original, sondern das Remake.
Das kann Remake? So,
also ja, das mit Pierce Brosnan.
Nicht mit Steve McQueen?
Da bin ich zu jung für, Thorsten. Ich bin zu alt für viele Sachen, aber dafür bin ich noch zu jung.
Ich habe jetzt die große Freude, in unser erstes Thema einführen zu können. On ist seit circa 12 Jahren im US-Markt aktiv und nach meinen Informationen macht ihr inzwischen 60% eures Umsatzes in den USA. Ich habe im letzten Jahrzehnt den Erfolg von On aus allererster Hand beobachten dürfen. In Florida gibt es ein wunderbares Sportgeschäft, Fit to Run. Und ich weiß noch ganz genau, als ich vor circa 8-9 Jahren da zum ersten Mal reingegangen bin, war da ein junger, hochmotivierter Verkäufer, der mir, als ich ihn gefragt habe, ob er mir Laufschuhe verkaufen kann, die wirklich richtig gut sind, in den höchsten Tönen On angepriesen hat. Und dann habe ich natürlich meine On-Laufschuhe auch bei ihm gekauft. Jetzt war ich im Frühjahr wieder in den USA, in Louisiana. Ich war überwältigt, wie viele Amerikaner inzwischen On-Laufschuhe, aber auch On-Sneakers tragen. Meine Frage an dich, Kasper, ist jetzt, kannst du das Geheimnis verraten, wie man als vor 12 Jahren kleine Schweizer Company die USA erobern kann und dann auch noch mit Sportschuhen? Das ist ja doch irgendwie Eulen nach Athen tragen. Die Amerikaner haben ja eigene Sportschuhmarken wie Nike, wie Reebok, wie New Balance etc. Kasper, wie macht man das?
Ja, wir wussten natürlich, wenn wir im Sportschuhbereich erfolgreich sein wollen, dann müssen wir in den USA erfolgreich sein. Es gibt ja dieses Sprichwort, if you make it there, you'll make it everywhere. Mit diesem Leitsatz war es einfach unverhandelbar, dass wir da Erfolg haben mussten. Die USA ist einfach weit weg, auch mental. Das sind wie zwei wirklich unterschiedliche Welten. Das kennst du vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung. Wir sind entweder östlich oder westlich des Atlantiks. Und für uns war die Lösung, dass wir ganz, ganz, ganz viel Zeit in den USA verbracht haben. Das heißt, ich war über 10 Jahre einmal im Monat 1 bis 2 Wochen in den USA persönlich. Und meine Kollegen haben das nicht ganz so, aber doch auch ziemlich intensiv gemacht. Unser CFO Martin hat sogar 2,5 Jahre da gewohnt mit seiner Familie. Also ich kenne heute noch jeden Kunden, also jede Verkaufsstelle. Ganz wichtig war auch, ist zu verstehen, dass es Amerika so es eigentlich nicht gibt. Die USA ist nicht einfach ein homogenes Gebilde, genau gleich wie die EU auch kein homogenes Gebilde ist. Wir haben wirklich Stadt für Stadt erobert. Und zwar haben wir angefangen in New York und dann sind wir nach Miami gegangen. Dann hat sich Texas als ein Hotspot herauskristallisiert und das war eigentlich immer wichtig. Wir haben immer Dichte gesucht, so Dichteeffekte. Im Prinzip, wenn du als Läufer durch die Stadt joggst, solltest du ab und zu auch noch einen anderen On-Läufer antreffen. Weil dann bist du so in the know. Wenn du der Einzige bist, ist schon cool, aber nur halb so cool. Aber wenn du so einer von 100 bist, dann weißt du auch, ja. Und dann gab es wirklich diese Phase, wo sich die Anläuferinnen gegenseitig gegrüßt haben. Das gibt es ja sonst bei Ducati-Motorrädern oder speziellen Automobilen. Das war so wichtig, dass wir zum Beispiel in einer Stadt wie Miami dann 3 oder 4 Händler hatten. Und wir haben auch immer gesehen, kaum hatten wir die ersten Händler eröffnet, ging auch unser eigenes D2C, also E-Com, dann gleich auch durch die Decke, dann konnten wir wieder mehr investieren, haben wir neue Kunden zu den Händlern gebracht und so weiter. Und so hat sich das dann entwickelt. Irgendwann haben wir dann die Westküste erschlossen, das war ziemlich schwierig, und Chicago, und dann hat es eigentlich über die Pandemie, da durften wir eine Weile lang nicht in den USA, hat sich der Rest des Landes gefüllt. Und wenn ich heute rübergehe, ich war jetzt gerade in Colorado, da hat es eine große Universität und da hat es einfach ganz, ganz viele junge Leute, die in uns joggen und die halt zu ihrem Hoodie dann auch uns tragen. Und zwar genau die Produkte, die wir uns hier in Zürich ausdenken für sie. Und das ist irgendwo merkwürdig, wenn man das dann sieht, dass die Strategie dann plötzlich so funktioniert. Das ist natürlich auch ein super schönes Gefühl, aber es hat uns schon auch überrascht, wie schnell das jetzt gegangen ist.
Ich knüpfe mal an deiner letzten Bemerkung an. Du sagtest, ihr seid überrascht, wie die jungen Kunden und Kundinnen in den USA eure Produkte annehmen. Beschäftigt ihr euch gar nicht mit deren Wünschen, sondern geht knallhart vor? Wir hier bei On in Zürich wissen, was Amerikanerinnen und Amerikaner wollen.
Ja, es gibt vielleicht 2 Phasen bei uns. Es gab die Phase am Anfang tatsächlich, ich würde sagen vielleicht so die ersten 6 Jahre. Da haben wir ganz bewusst gesagt, wir machen nur Produkte für uns selber. Und wir haben ganz bewusst gesagt, Marktforschung machen wir nicht. Also machen wir auch heute praktisch nicht. Natürlich eine ganz wichtige Fähigkeit im Marketing, die man nicht unbedingt lernt in der Ausbildung, ist Empathie. Also die Fähigkeit, sich in eine Person, eine Kundin einzufühlen. Und das habe ich eigentlich in der Werbung gelernt und in der Kommunikation. Da musste ich auch ganz oft Kampagnenideen bewerten oder ein Design bewerten. Passt das jetzt auf die Strategie, die wir haben? Im Prinzip, wenn man ein Produkt vor sich hat, zu spüren, wie die Kundin in der Situation, in der sie sich vielleicht befindet, darauf reagieren wird. Und dann halt entsprechend das Produkt vielleicht anzupassen oder etwas damit zu machen. Später haben wir natürlich schon auch gemerkt, dass wir auch in Segmente eindringen, wo wir nicht der Kunde oder die Kundin sind. Also zum Beispiel Tennis. Ich habe mehr schlecht als recht Tennis gespielt bis etwa 14 und dann 32 Jahre nicht mehr, bis ich jetzt wieder angefangen habe. Also kann ich mir nicht anmaßen, da eine Meinung zu haben. Natürlich haben wir mit Roger jemanden, der das natürlich sehr, sehr gut versteht. Aber auch zum Beispiel Training oder gerade jetzt auch jüngere Lifestyle-Zielgruppen, die werden sehr, sehr bewusst angehen. Jetzt haben wir gerade eine Kooperation gemacht mit Zendaya. Das sind 18-Jährige, die verstehe ich nicht mehr. Und da spreche ich natürlich mit Leuten, die verstehen oder mit den Kunden direkt.
Ich kann mich erinnern, da waren wir mal zusammen Kaffee trinken und da kamst du freudestrahlend mit einem neuen Schuh.
Das war der Cloud, 2014.
Genau, es war der Cloud. Und da hast du zu mir etwas gesagt, was mich wirklich total beeindruckt hat. Jede Marke braucht ein ikonisches Produkt. Welches ist denn bei euch heutzutage das ikonische Produkt? Ist es der Cloud oder?
Das ist ganz klar der Cloud, ja. Also der Cloud ist eine Ikone. Ich glaube, Ikonen, die kann man auch nicht erschaffen. Die werden einem gegeben. Das Produkt ist so einzigartig, so unverkennbar. Und das ist ein Riesengeschenk. Also wenn man an Schuhsilhouetten denkt, da gibt es einen Chuck von Reebok, da gibt es vielleicht einen Air Force von Nike, da gibt es eben nicht so viele. Der Cloud ist natürlich oft gesehen, gerade in der Schweiz und Deutschland, deutlich weniger in den USA. Und wir haben jetzt bewusst ein bisschen den Druck rausgenommen beim Cloud. Es gab eine Zeit, schon lange her, aber da hat der Cloud 60% Anteil an unserem Umsatz gehabt. Und jetzt sind wir dann vielleicht bei 20%. Also wir haben ganz bewusst diversifiziert. Aber wir kommen jetzt nicht zum ersten Mal an diesen Zyklus, wo wir so eine Ikone dann auch wieder pushen können. Das macht ja unsere Konkurrenz fantastisch, wenn die dann Stan Smith oder so zum 10. Mal wieder auflegen. Da freue ich mich jetzt auch drauf. Das ist auch wieder dann eine neue Fähigkeit, die wir lernen müssen. Weil bis jetzt haben wir eigentlich immer nur aus Newness gelebt. Und wie können wir dann unser Archiv auch bewirtschaften?
Nochmal zurück zu den USA. Ich habe da auch beobachtet, dass, und ich weiß, das erfreut dich eigentlich nicht so, dass da so Babyboomer wie ich auch gern eure Schuhe anhaben.
Babyboomer in den USA, die haben ja nur Turnschuhe an. Also die tragen auch den Swoosh und die tragen die 3 Streifen. Die tragen sehr oft New Balance. New Balance schafft es ja auch dann top zu sein bei ganz jungen Konsumenten. Gerade jetzt wieder, lustigerweise, mit einer Silhouette, die eigentlich wie ein Boomer-Schuh ausschaut. das hat uns am Anfang gestört, weil wir ein Hightech-Produkt gemacht haben zum Laufen und dann hat es halt auch noch gut ausgeschaut und die On-Ästhetik ist sicher eine Premium-Ästhetik, was dann auch dazu geführt hat, dass alle erfolgreichen Banker und Architekten und Filmemacher und so weiter unsere Schuhe getragen haben, was vielleicht dann in der Durchdringung deren Kinder ein bisschen davon abgehalten hat, uns zu tragen. Das Problem haben wir vor allem in der Schweiz und Deutschland, nicht in den USA. Aber es ist so ähnlich wie der Ingenieur von Porsche sich wahrscheinlich auch geärgert, jemand mit seinem GT3 zum Brötchen holen fährt. Heute muss ich sagen, solange wir Top-Performance-Produkte machen, also um im Bild zu bleiben, auf der Nordschleife die Bestzeit fahren, dann stört es mich überhaupt nicht, wenn jemand damit Brötchen holen geht.
Ich habe auch hier gerade in der Schweiz häufig so den Eindruck, dass das bei manchen Menschen so etwas enttäuschte Liebe ist, dass ihre Ons jetzt von jedem getragen werden.
Das ist schon ein Aspekt. Oder? Wir haben natürlich unseren Erfolg schon auch aufgebaut auf diesem Craft-Beer-Phänomen, ja, dass jeder eigentlich gerne sein Bier am liebsten selbst gebraut hätte oder entdeckt hat. Und wir haben heute noch das Phänomen, dass wir wahrscheinlich die meist unterschätzte Marke sind. Also viele Konsumentinnen und Konsumenten wissen gar nicht, dass wir schon gegen 2,5 Milliarden Umsatz machen, dass wir an der Börse kotiert sind und so weiter. Und das wollen wir uns möglichst lange erhalten. Also wenn wir so die kleine, große Marke sein können über die nächsten 10 Jahre, wäre das eine gute Positionierung.
Kaspar, ich leite jetzt zu unserem zweiten Thema über. Du hast seinerzeit zum Thema Sponsoring promoviert und bist mit der Kampfthese losgezogen, dass es möglich ist, Sponsoring-Engagements auch sehr effektiv zu nutzen, wenn die Marke eigentlich nicht kongruent ist zu dem Objekt oder der Person, die man sponsert. Das hast du in deiner Forschung untersucht und auch, ich formuliere das jetzt mal so lose, beweisen können. Das Interessante für mich als Akademiker ist, dass ich mit einem Ex-Akademiker spreche, der das alles, was er seinerzeit erforscht hat, jetzt auch aktiv ausprobieren kann.
So spielen die Zufälle.
Wenn man sich aktuell umsieht, fällt einem halt auf, dass ihr nachvollziehbarerweise immer mehr Athletinnen und Athleten sponsert, die auch unheimlich erfolgreich sind. Kürzlich hat eure Nummer 1 im Tennis Iga Świątek zum 4. Male Roland Garros gewonnen und das ist jedem Fernsehzuschauer, jeder Fernsehzuschauerin aufgefallen, komplett in On eingekleidet. Und kürzlich habe ich auch noch mitbekommen, dass bei den Leichtathletik-Europameisterschaften eine deutsche Athletin im 3000 Meter Hindernislauf auch eine Athletin von euch ist. Ich glaube, Roger Federer muss ich gar nicht erwähnen, der sicherlich noch eine ganz besondere Beziehung zu euch hat. Und dann, für mich jedenfalls, ist eine Bombe geplatzt. On sponsert Zendaya. Die Dame kenne ich aus den Dune-Filmen. Dort spielt sie die Prinzessin der Fremen. Und ich durfte lernen, dass sie in der Gen Z eine große Größe ist. Mit Sport hat die Dame nach meiner Meinung aber gar nicht so viel zu tun. Versucht da jetzt ein Ex-Akademiker seine These in der Praxis einfach nochmal zu beweisen?
Ich habe natürlich sehr stark profitiert vom Verständnis, das ich mir erarbeitet habe, in der Doktorarbeit auch. Wie funktioniert das menschliche Hirn? Wie lernen wir? Jetzt ist so, dass, ich meine, jetzt Sportsponsoring haben wir natürlich nie erfunden. Das machen alle. Was On gemacht hat und was wir nach wie vor machen, ist, wir erfinden es neu oder wir definieren es anders. Sponsoring ist eigentlich was ziemlich Neues in der Evolutionsgeschichte des Marketing. Ich weiß noch damals, das war Anfang 2000er Jahre, war das so ein richtig heißes Thema. Da hat mich ja David Aker auch ein bisschen da unterstützt, in dieses Thema anzugehen und du warst auch sehr offen. Inzwischen haben Konsumenten gelernt, klassischen Sponsoring ist auch ein bisschen zu misstrauen. Das haben wir jetzt halt mit Krypto gesehen. Ja. Also all diese Sportler, die irgendwelche Bitcoins angepriesen haben oder noch schlimmer, irgendwelche Börsen, wo das Zeug gehandelt wird, das ist ja offensichtlich, dass die das nicht verstehen und auch keinen Bezug dazu haben. Für uns bei On ist unsere Hauptwährung Glaubwürdigkeit und Authentizität. Wir haben uns einfach überlegt, wie können wir gewisse Sachen machen, manchmal auch ein bisschen aus der Not geboren, dass wir uns auch gewisse Sachen nicht leisten konnten, dass wir mehr Glaubwürdigkeit haben als nur, hey, du trägst unser Produkt und wir bezahlen dich dafür. So ist das zum Beispiel entstanden, ganz ursprünglich mit Taylor LaRupe. Sie war Marathon-Olympiasiegerin, zweifache Marathon-Siegerin in New York. Sie hatte ganz einfach ein Problem. Sie hatte Rückenschmerzen und sie konnte dank unseren Schuhen überhaupt noch laufen. Ähnlich bei Nicola Spierig, die direkt nach ihrem Olympiasieg in London zu uns gewechselt ist, weil sie Verletzungen hatten. Und wir hatten halt eine Lösung, die ihr das Laufen, Trainieren ermöglicht hat. Wir konnten sie aber nicht im Umfang bezahlen wie Nike. Und dadurch haben wir gelernt, dass es andere Wege gibt. Und mit Roger war das auch der Ansatz. Ich habe damals Roger einen Brief geschrieben im Namen von On. Und da war die erste Frage: Hey Roger, wann hörst du auf, ein Sklave der Industrie zu sein? Und wann wirst du Unternehmer? Das war die erste Frage, auch im Hinblick auf sein Karriereende. Und die zweite Frage war, oder fast eher so ein Statement: Wir können es uns nicht leisten, dich zu bezahlen, aber vielleicht könntest du bei uns investieren. Das war so der Ansatz. Da haben wir einfach gemerkt, wie viel Kraft das freisetzt bei uns intern. Roger ist sicher 15 bis 20 Tage im Jahr für On tätig. Er hat auch ein Badge, der kommt auch ins Büro. Kannst dir vorstellen, wie die Leute reagieren, wenn dann die Tür aufgeht am Fahrstuhl und Roger kommt rein. Aber er lebt das halt. Und wir haben jetzt versucht, diese Formel auf Zendaya anzuwenden. Das ist auch eine sehr langfristige Partnerschaft. Und ich glaube, da ist was ganz Spannendes. Die Sportkonsumation hat sich komplett verändert. So wie wir früher sich vor den Fernseher fläzen und sonntaglang Sport schauen, das macht ein 20-Jähriger heute nicht mehr. Die Zusammenarbeit mit Zendaya, wie wir das auch nutzen werden, ist, wir nutzen ganz bewusst sie als Medienkanal, um unsere Sportinhalte auch zu transportieren. Also sie hat etwa 200 Millionen Follower auf Instagram und wir werden zum Beispiel olympische Inhalte über diesen Kanal verbreiten. Das heißt, es gibt wahrscheinlich dann einige Menschen auf dieser Welt, die schauen sich die Olympischen Spiele bei Zendaya an und nicht bei NBC oder beim Schweizer Fernsehen.
Ist was an dem Gerücht dran, dass Zendaya sich an euch gewandt hat? Dass sie also schon vorher Fan der Marke On war?
Also ich habe zum ersten Mal von ihr überhaupt gehört, als ich ein Bild gesehen habe, wo sie in Cloud Ultra ein Violett trägt. Da liegt eben auch wieder die Glaubwürdigkeit dran. Für eine Partnerschaft braucht es halt zwei Seiten. Das hat sich entwickelt. Man muss auch verstehen, das sieht vielleicht von außen immer alles so linear und geplant ausbauen, aber ganz vieles ist auch Zufall. Und jetzt bei Zendaya, da gibt es verschiedene Geschichten, aber so im Groben und Ganzen ist, wir haben einen ganz großen Fan von On und das ist der J.W. Anderson, das ist der Chefdesigner von Loewe und einer der bekanntesten Designer heute. Er hat halt viel mit Zendaya gearbeitet. Unter anderem hat er auch die Ausstattung gemacht für ihren neuesten Film Challengers. Der war schon eine ganze Weile in Planung. Er hat halt da die Schauspielerin mit Ons ausgestattet. Und so kam es, dass sie On schon trug. Und so eine Schauspielerin ist ja auch viel auf den Beinen. Und wir haben allgemein in der Film-Community sehr, sehr viele Fans. Und so kam das. Und dann haben wir sie angesprochen. Ich würde sagen, vom ersten Kontakt bis wirklich heute ist sicher 2 Jahre her.
Ist es auch Zufall, dass ihr jetzt die schweizerische Olympiamannschaft und Frauschaft ausrüstet?
Nein, das ist kein Zufall. Das ist ein bisschen eine Herzensangelegenheit. Das kennen ganz viele, auch wenn es vielleicht so ein bisschen merkwürdig ist. Aber sobald dann irgendwie eine Europameisterschaft ist oder Olympische Spiele, da fiebert man schon so ein bisschen mit den Menschen aus dem gleichen Land mit. Ja. Und bei uns kommt natürlich dazu, dass wir auch eine Verantwortung haben gegenüber dem Schweizer Sport. Wir haben das Glück, dass wir in der Schweiz mit Abstand die Nummer 1 sind, als Sportmarke, von Umsätzen her. Da wollen wir natürlich auch was zurückgeben. Ich kann mich gut erinnern, das war 2020, als die Olympischen Spiele verschoben wurden von Tokio, habe ich einen Anruf gekriegt vom CEO von Swiss Olympic. Und er hat gefragt, hey, möchtet ihr nicht Partner werden von Swiss Olympic? Das war schon das zweite Mal, dass sie angefragt haben. Das erste Mal war es, glaube ich, so 2006. Und da hatten wir noch gar keine Bekleidung. Wir hätten das gar nicht machen können. Und dann, ich habe vielleicht 20 Minuten später zurückgerufen und gesagt, wir machen das. Und dann war der ganz tolle Fall eigentlich, dass eben weil die Olympischen Spiele verschoben wurden, konnten wir da ganz kurzfristig nachrücken für den vorherigen Sponsor und schon für Tokio was machen. Und jetzt haben wir zum ersten Mal eine ganz tolle Kollektion von Grund auf bauen können jetzt für Paris. Das setzt einfach Kräfte frei bei uns intern und wir haben auch Spaß daran, wie das jetzt aufgenommen wird in der Öffentlichkeit.
Aufgrund deiner vielfältigen Erfahrung in diesem Feld, Sponsoring von Athleten oder jetzt ja auch Verbänden, was sind die zentralen Kriterien, die ein Unternehmen beachten sollte oder eine Marke beachten sollte, wenn man sich jemanden sucht, den man sponsern möchte?
Die Basics sind sicher mal auf die Reichweite, wie bekannt ist die Person, heute nicht nur Medienreichweite, sondern auch eigene Kanäle. Und da staubt man. Da gibt es Influencers. Wir hatten gerade zum Swiss Olympic Collection Launch neben den ganzen etablierten Medien auch ein paar Influencer hier. Das waren dann so ein paar Kids in der ersten Reihe. Ich dachte jetzt, das wären unsere Auszubildenden. Da hat es einige gehabt, die haben mehr Reichweite als das Schweizer Fernsehen. Und bei den Sportlern gilt das natürlich auch. Dann muss die Persönlichkeit zum Markenprofil passen. Und drittens, und da habe ich einen ziemlich hohen Standard für uns selber, das muss glaubwürdig sein. Und für mich kommt Glaubwürdigkeit in der Partnerschaft oder Zusammenarbeit daher, dass eben eine wirkliche Zusammenarbeit stattfindet. Also, dass ein gemeinsamer Austausch über das Produkt, über die Aktivierung und so weiter stattfindet. Wir haben ja inzwischen einige Athletinnen und Athleten, die kommen von anderen großen Marken. Die sind immer ganz erstaunt, wenn wir sie in einen leeren Raum führen und sagen, okay, jetzt machen wir einen Workshop, was wollt ihr denn machen?
Die kommen tatsächlich zu euch nach Zürich.
Ja, die kommen hierher. Mit Roger kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Gleich hier nebenan hatten wir einen Workshop-Raum eingerichtet mit ganz vielen Flipcharts und so weiter und Nahrung und zu trinken für einen Tag. Und es war ganz bewusst eine weiße Leinwand. Er war dann ganz erstaunt und gesagt, ja, aber ich bin mich eher gewohnt, dass wenn man mir sagt, was quasi jetzt mein Look ist, war dann erst so ein bisschen gehemmt und dann haben wir halt auch ein bisschen ermutigt und plötzlich sind da Ideen gesprudelt. Eigentlich die Frage, die bei ihm viel ausgelöst hat, war, Roger, alle Leute kennen dich. Was wissen die Leute noch nicht über dich? Da haben wir dann etwa 5 oder 6 Ideen aufgeschrieben. Ich hoffe, ich erzähle dir nicht zu viel, aber zum Beispiel er ist der DJ in der Familie. Also richtig, Musik interessiert ihn wirklich. Da habt ihr was gemeinsam. Und daraus sind wir dann eben aufs Thema Sound gekommen. Und etwas ganz Faszinierendes, was er mir erzählt hat damals, ist, dass jedes Stadion komplett anders tönt. Das Publikum, der Belag, das Echo, der Ball, wie er aufspringt und er kann im Prinzip am Ton sagen, in welchem Stadion es ist. Gibt es daraus dann vielleicht ein Produkt, eine Inspiration? Und ich habe mich lange gewehrt auch für sogenannten Collabs. Ja. Zum Teil kommen dann von der Marke pro Woche 2 Collabs und es ist häufig einfach eine Kombination von Instagram-Followers. Ich habe fast 10 Jahre dagegen gehalten. Ich habe gesagt, wann war die letzte Collab von Rolex? Das hat dann meistens die Diskussion beendet und dann haben wir eben die erste gemacht mit Löwe, genau weil J.W. Anderson so ein großer Fan ist und Thilo ein Fan von J.W. Anderson und die haben dann wirklich Zeit zusammen verbracht im Studio und haben eine Kollektion mit zusammen gemacht und das hat auch wirklich gut funktioniert.
Ich habe eine Frage, die stellt sich mir aufgrund deiner Ausführung, Kaspar. Was ist denn dein größerer Freund? Streben nach Perfektion? Würde man irgendwie on zuordnen? Oder dem Zufall eine Chance geben?
Ja, ich glaube, es ist beides. Natürlich streben wir die Perfektion an, aber die kann man nicht erreichen. Vor allem bei unserer Geschwindigkeit ist das gar nicht möglich. Was vielleicht gegen außen auch so toll wirkt, oder wenn man auch jetzt die Ohrengeschichte anschaut, vielleicht auch so eine lineare Erfolgsgeschichte, das fühlt sich überhaupt nicht so an. Und das ist ein sehr iterativer Prozess, wo wir auch einige Fehler gemacht haben. Zum Glück auch oft nur Fehler, die sich nicht ganz so stark ausgewirkt haben. Aber du sprichst was ganz Wichtiges an. Häufig nehmen wir ein gewisses Risiko oder arbeiten sehr stark auf etwas hin, was dann zufällig passieren kann. Man muss das ein bisschen aushalten. Es gibt diesen Begriff Return on Luck. Also damit das Glück zuschlagen kann, muss man sich in die Position bringen. Wir verbringen ganz, ganz viel Energie und Zeit, dass gute Sachen passieren können und ab und zu passieren die dann auch und entsprechend groß werden die dann auch. Es hat aber auch ganz viele Sachen, die dann halt eben nicht passieren und es ist auch immer ein bisschen ein Risiko. Also zum Beispiel, als Roger bei seinem Comeback einen von ihm mitentwickelten On-Schuh getragen hat, wussten wir bis zum Moment, als er vom Platz ging, nicht, ob er den Schuh auch wirklich tragen wird. Weil er hat immer noch ein paar seiner alten Schuhe bereit liegen. Und als er dann rauslief im On, war es dann kurzer Moment, wow, cool. Und dann war so, hoffentlich fliegt jetzt nicht in die Sohle weg oder er stürchelt und macht sich das Knie wieder kaputt. Ja, also das sind so die Momente. Also wenn du dich exponierst als Person oder als Marke, kann es halt auch schief gehen. Und gerade in der Schweiz ist da die Risikokultur nicht so da. Ja. Also es hat ganz viele und das dürfen wir auch immer wieder spüren. Wir kriegen dann, wenn mal was nicht ganz so gut läuft, diese Feedbacks sehr direkt im Sinne von, ich habe es immer schon gewusst, so die Häme, die Schadenfreude, das verstehe ich. Das kommt halt davon, dass viele Leute sich nicht getrauen, was zu tun. In der Schweiz gibt es ja auch so dieses Denken, lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster. Ja? Oder eben in meinem Heimatkanton war so ein Standardsatz, weil die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Wenn man natürlich immer nur Zuschauer ist und sich nie was getraut, freut man sich natürlich, wenn es dann bei jemandem nicht klappt. Da mag ich natürlich die amerikanische Herangehensweise, wo alle sagen, also good for you. Aber die meinen das nicht zynisch. Die sagen, ich mag dir das gönnen und das nächste Mal bin ich dran. Dieses Denken, das haben wir erlernt, jetzt auch über die Zeit, wo wir viel, viel Zeit im Ausland verbracht haben. Die Chinesen ticken auch so, nicht nur die Amerikaner. Und von daher haben wir Mut gefasst, dass wir mutig sein dürfen.
Das war's für heute. 60% des Umsatzes von On stammen inzwischen aus den USA. Wie lässt sich der amerikanische Markt erobern? Welche Rolle spielen ikonische Produkte beim Aufbau und der Pflege einer globalen Marke? On arbeitet inzwischen nicht nur mit Sportstars wie der French Open-Gewinnerin Iga Świątek, Olympiasiegerin Nicola Spierig oder Roger Federer zusammen, sondern auch mit Pop- und Hollywood-Stars wie zum Beispiel der Gen-Z-Ikone Zendaya. Was sind die wichtigsten Faktoren, die bei der Wahl eines Testimonials bzw. einer Markenbotschafterin zu beachten sind? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Kasper und Thorsten, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!
Well, there's a